Здравейте и от мен. Аз съм Виолета Вичева. Ще модерирам тази вечер разговора. Много ви благодаря, че дойдохте на първата среща от тази поредица, която планираме, в която ще става дума за съвременна немскоязична и българска литература. Много благодаря и на Белослава и Хосе Оливер, че приеха поканата да започна с нас тази поредица.
Guten Abend. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf diesem Indigo-Treffen. Ich möchte mich auch sehr herzlich bei unseren Gästen bedanken, Herrn José Oliver und Белослава Димитрова.
Бих искала да представя и тях с няколко думи. Ще ми позволите да започна с дамата.
Ich stelle beide Gäste kurz vor. Ich fange mit der Frau Димитрова an.
Белослава Димитрова е родена през 1986 година в София. Нейната завършила е германистика и журналистика в Софийския университет. Първата й стихосбирка «Начало и край» излиза през 2012, последвана от концептуалната «Дивата природа», а сега съвсем наскоро беше представена и третата книга на Белослава «Месо и птици». Миналата седмица беше тук премиерата. Поезията на Белослава е директна и сурова, без сантименти, искрена, но не свенлива, представлява рационална дисекция на болката.
Белослава wurde 1986 in Sofia geboren. Sie hat Germanistik und Journalistik studiert. Ihr erster Gedichtband erschien 2012 und heißt Anfang und Ende. Ihr zweiter Gedichtband heißt Die wilde Natur. Und der dritte Gedichtband, der vor kurzem erschienen ist, heißt Fleisch und Vögel. Die Poesie von Belislava weist kein Sentiment auf. Es sind sehr aufrichtige Worte, die also Gefühle beschreiben, ganz direkt.
Gut, danke. Да започнем с това. Как сте днес, Белослава и Хосе?
Аз за Хосе няма ли да кажа няколко дни? Не,
че да бъдам. Но ти отих за гей, кайм пара боти, бе. Хе, Оливер.
Кайм проблем.
Хосе Оливер.
Сприх.
Хосе Оливер е роден през 1961 година в Хаусах, Шварцвалд. Неговата първа стихосбирка излиза през 1987. Белослава тогава е била на една. Поезията му е деликатна, но и гневна, емпатична и критична, а с времето става все по-херметична, експериментална, неконвенционална. И ще чуем от него още.
Unser Gast, Herr José Oliver, wurde 1961 in Hausach, Schwarzwald geboren. Sein erster Gedichtband erschien 1987. Seine Poesie ist zornig, aber auch empathisch und kritisch. In letzter Zeit weist seine Poesie immer mehr Sprachexperimente auf und die ist allerdings nicht konventionell.
Сега вече ще попитам нашите гости. Как сте днес?
Jetzt übergebe ich das Wort unseren Gästen. Wie geht's Ihnen heute?
Ами аз винаги се вълнувам, когато поезията е на фокус и когато тя е тема на дадено събитие. Така че със сигурност много се вълнувам и ми е много интересно. Изобщо да се запознае с човек като Хосе Оливер и да си говорим за поезия.
Bin immer sehr aufgeregt, wenn wir über Poesie reden. Und deswegen freue ich mich so sehr, Herrn Oliver kennenzulernen und also diesen Treffen heute zu organisieren.
Господин Оливер, как сте вие днес?
Herzlichen Dank.
Wie geht's Ihnen heute?
Wie geht's mir heute? Also mir geht es gut. Ich bin sehr früh aufgestanden und dann war ein Fernsehinterview und dann war ich in einer Schule und heute Nachmittag habe ich geschrieben, eine Kolumne geschrieben. Es wurde ja der Deutsche Buchpreis verliehen an Sascha Sandischit, kommt ehemals aus Bosnien und der hat Position bezogen gegen Peter Handke als Literaturnobelpreisträger und da habe ich heute Nachmittag einen Artikel geschrieben Und jetzt bin ich, wir teilen uns die Aufregung, ja, weil es mir zum ersten Mal, dass ich mit einer bulgarischen Dichterin in Bulgarien über Poesie reden darf. Insofern freue ich mich sehr.
Тази сутрин станах рано, дадох телевизионно интервю, след това бях за кратко в едно училище. Също така написах кратка статия по отношение на критиките срещу Петър Хандке, който съвсем скоро получи Нобелова награда за литература. Като цяло се вълнувам от срещата, тъй като винаги се радвам и се вълнувам да можем да говорим за поезия и този път да направим това и в България.
Казахте, че сте бил в училище, работихте с ученици. Разкажете, за какво става въпрос, какво правихте там?
Sie haben gesagt, Sie waren heute Morgen in einer Schule. Was genau ist da passiert? Was haben Sie gemacht?
Ja, also ich habe zwei Stunden mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet, habe versucht, mit ihnen einen kleinen Text zu schreiben, ausgehend von einem Wort, das ihnen wichtig ist. Und dann sind schöne kleine Texte entstanden heute und die Bedeutung des Wortes für das Gedicht wollte ich Ihnen einfach vermitteln, dass Gedichte mit Worten geschrieben werden und dass man sich bewusst sein muss, dass jedes Wort, das in einem Gedicht steckt oder ist, auch so gemeint ist und nicht anders.
В продължение на два часа тази сутрин работих с ученици, като им поставих задачата да съставят кратък текст, изхождайки от една дума. Целта на това упражнение беше да накарам децата да се замислят колко голяма е важността на думата. Всъщност, в крайна сметка, изреченията се пишат с думи и е много важно да се осъзнава стойността и тежестта на всяка една дума.
Защо е важно това за младите хора? Не всеки от тях ще стане писател.
Warum ist das so wichtig, also bewusst zu sein, wie das Wort, wie viel ein Wort wiegt sozusagen, also nicht jeder Jugendliche wird ein Schriftsteller eines Tages.
Nein, aber ich hoffe doch, dass sehr viele Jugendliche lesen.
Разбира се, че не, но аз се надявам, че много млади хора четат.
Und lesen kann ich auch nur, wenn ich die Wörter begreife.
И разбира се, човек може да чете само когато осъзнава думите.
Да. Казвате, че във всеки човек има поезия.
Sie sagen, dass in jedem Menschen Poesie steckt.
Това е много човеколюбиво изказване, според мен, Белослава. Вие как мислите?
Аз също съм напълно съгласна и смятам, че във всяко едно истински добро изкуство има поезия. Повечето хора, които се занимават с изкуство, държат да отбележат, когато имат усещането, че са постигнали нещо, че в дадения филм, спектакъл или каквото и да е изкуство, те са успели да се докоснат и да предадат поетичния дух, т.е. това, което носи поезията, тази синтезирана истинност и това усещане за това, че сме заедно в едно така концентрирано изживяване, каквото е изкуството. И няма начин да не се получава по този начин, ако във всеки един от нас не се крие и този къс поезия. Мисля, че всички хора така застават смирени пред добрата поезия.
In jeder Kunst steckt Poesie, auch im Film, in den Aufführungen, im Theater. Also der poetische Geist sozusagen trägt zu einer synthetischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit der Kunst. Und das ist so deswegen besonders wichtig, also dieses Zusammensein und die Poesie, die in jeder Kunst steckt.
Господин Оливер, аз много се впечатлих от един ваш проект. През 2017-та вие участвате в един проект Human Library, където работите с хора, възрастни хора, не деца, това имам предвид, които разказват своята история. Каква е разликата при работата с такива хора? Вие сте били заедно с тях около 5 месеца. Какво правихте вие за тях всъщност? И да.
Sie haben 2017 an einem Projekt Human Library teilgenommen und Sie haben da im Rahmen dieses Projekts mit erwachsenen gearbeitet, was, worin bestand eigentlich das Ziel dieses Projekts, was wurde genau gemacht, also sie haben 5 Monate lang mit diesen Menschen gearbeitet und was unterscheidet die Arbeit mit Erwachsenen von der mit Kindern?
Ja, da könnte ich jetzt eine Vorlesung darüber halten. Das Projekt Human Library war faszinierend, weil so wie hier in einem Café einfach Menschen zusammenkamen. Da gab es einen Aufruf in der Presse, wer möchte seine Lebensgeschichte erzählen.
Projekt Human Library bei измислен като среща в както сме се събрали тази вечер в кафене. Бе обявен в медиите под наслов «Кой желая да разкаже историята на живота си».
Dann gab es eine Frau beispielsweise, die ein Leben lang in Afrika gelebt hat und gearbeitet hat.
Имаше една жена, която цял живот бе живяла в Африка.
Da gab es einen Mann, dessen Vater Inder war, den er nie kennengelernt hat.
Имаше и мъж, чието баща беше индиец, а той самият не познаваше баща си.
Da gab es eine junge Frau, die ein Leben lang behindert war und im Rollstuhl sitzt.
Имаше жена с увреждания, която беше в инвалиден стол.
Da gab es einen jungen Mann, der verzweifelt verliebt war und nicht wusste, wem man diese Geschichte erzählen sollte.
Един младеж беше отчаяно влюбен и не знаеше на кого да разкаже тази история.
Und diese Geschichten kamen alle zusammen, sie haben diese Geschichte erzählt und danach aufgeschrieben. Und dann hat man für jede Geschichte ein eigenes Format entwickelt. Wie kann man das in der Öffentlichkeit präsentieren?
След което събрахме всички тези истории, всеки записа своята история и избрахме различен формат за всяка една от тях. Как би могла тя да бъде представена на обществеността?
Und vielleicht ein Unterschied ist, dass wenn jemand ein ganzes Leben lang in bestimmten Verhältnissen gelebt hat, ist es viel schwieriger, über den eigenen Schatten zu springen und einfach zu erzählen, weil eine ganze Lebenserfahrung mitzählt. Und Kinder sind vielleicht im ersten Augenblick einfach unbedarfter, einfach spontaner. Das ist so ein Unterschied.
Много е трудно, когато човек цял живот е живял според определени правила, свикнал е с собствените си навици, трудно е да говори за тъмните си страни. В това отношение обаче децата са много спонтанни и искрени.
Да, и ако спонтанността на децата вероятно е зареждаща, то историите на възрастните може би са натоварващи. Как успяхте да се съхраните, да запазите някаква дистанция от тези истории и да гледате на тях като на текст, с който да работите.
Also die Spontanität der Kinder ist sehr aufregend, interessant, aber bei den Erwachsenen, aber diese Spontanität ist sehr schwer zu also mitzuteilen und wie könnten sie damit umgehen, arbeiten?
Ganz einfach, indem man sowohl Kindern als auch Jugendlichen oder Erwachsenen mit Respekt begegnet und das ernst nimmt, was dieser Mensch zu sagen hat. Ich arbeite viel mit ich habe zum Beispiel eine der ersten Werkstätten gemacht in Deutschland mit geflüchteten Menschen, die zum Teil nur 5 oder 7 oder 10 Wörter hatten der deutschen Sprache. Aber wenn man diese 5 Wörter, diese 7 Wörter, diese 10 Wörter ernst nimmt, dann kann man daraus Poesie gestalten. Und dann ist auch die Möglichkeit da, dass sie sich öffnen, dass sie in ein Erzählen hineinkommen.
Ами, много просто се случва това. Отнасям се с уважение към всеки един човек. Приемам сериозно неговата история. Знаете ли, аз основах една от първите работилници в Германия с беженци, хора, които имат мигрантски происход. Това са хора, които знаят не повече от 5-10 думи на немски език, но именно от тях се ражда поезията. Човек взима тези 5-10 думи и създава нещо интересно.
Ich gebe dir ein Beispiel, ganz kurz aus meinem Leben. Ich bin aufgewachsen in einem Haus, das hatte 2 Stockwerke.
Ще ви дам един много прост пример от моето детство. Отраснал съм в къща, в двуетажна къща.
Im ersten Stock wurde Deutsch gesprochen.
На първия етаж се говореше на немски.
Im zweiten Stock wurde Spanisch gesprochen.
А на втория на испански.
Und wenn man den Mond sah am Himmel, ja, dann hieß das im Deutschen der Mond und war ein Mann.
когато ми сочиха луната, на немски съответно думата е Монт, и съответно рода е мъжки, затова аз идентифицирах луната с мъж.
Und wenn man denselben Mond am Himmel sah und auf Spanisch, dann war das eine Frau, ne?
И когато съответно наричаха луната с испанската дума, тя беше жена, тъй като думата е женски.
Und ich habe dann damit gespielt mit diesem Mann und mit dieser Frau. Das war für mich ein ganz normales Spiel, so wie zwei Sprachen ganz normal war.
След което аз започнах да си играя с този мъж и тази жена и за мен стана съвсем нещо съвсем естествено тази игра с двата езика.
Und erst als ich älter wurde, hat man mir gesagt, du musst dich entscheiden, bist du Spanier oder bist du Deutsch? Das war nicht meine Idee.
След като пораснах, бях изправен пред избора да бъда германец или испанец, но това не беше моя идея. Аз не съм искал да избирам.
Dann hat man mich gefragt, was liebst du mehr, Deutschland oder Spanien?
Също така ме питаха, кое обичаш повече, Германия или Испания?
Und dann habe ich mit mir gekämpft, bis ich irgendwann gesagt habe, das ist eine unanständige Frage, das darf man nicht fragen, ja?
Дълго време се борих със себе си, докато в един момент си казах, това е абсолютно неуместен и непристоен въпрос. Аз не желая да се боря със себе си.
Das heißt, dass es einfach beides ist. Und als Kind habe ich das als Spiel empfunden, als Möglichkeiten. Und erst die Erwachsenen haben gesagt, nein, hier ist eine Grenze. Und hier ist eine Grenze. Und hier ist eine Grenze.
Когато бях дете, аз се наслаждавах просто на играта да бъда и двете. Всъщност възрастните поставят границите.
Нека се върнем за кратко на това, че във всеки човек има поезия. Тогава какъв е поета? Какво го отличава? Белослава.
Ами, че той или тя решава да превърне поезията, да си представим все едно в един камък и този камък да го пуска в джоба на всеки един непознат, без очакване и без да знае как този някой ще реагира на вида на изненадата, че има нещо в джоба си. Нали? С тази метафора се опитвам да кажа, че отказа от поезия всъщност, когато си поет, е невъзможен. Тоест и решаваш, че въпреки всичко, въпреки страха, срама на моменти, трудността да дадеш образ на това, което решаваш, че е поезия, защото поезия може да бъде абсолютно всичко. И ти поемаш този риск, не знаеки какво оттам насетне ще се случи с това, което си пуснал в джоба на читателя. И това вече няма абсолютно никакво значение. Това е и смело, и страхливо едновременно с това, красиво и понякога натоварващо, но мисля, че това свързва хората по един невъобразимо силен начин. Може би, когато осъзнаеш, че една поезия ти харесва и съответно поета, който я пише, той ти става така завинаги спътник в живота. При мен така е било с поети като Константин Павлов, като Марк Странт, да речем сега, така, ми идват, нали, да кажат, това са мои спътници в моя живот и техните камъни, аз винаги ще ги нося със себе си.
Wenn wir annehmen, dass in jedem Menschen Poesie steckt, wodurch zeichnet sich der Dichter aus? War die Frage an Belislava. Und die Antwort, wenn Sie als Dichter einen Stein in die Tasche jemandes Tasche werfen und die Erstaunung dieses Menschen betrachten, also das ist eigentlich Dichter zu sein. Also man weiß ja nicht, wie der andere reagieren wird. Deswegen steckt darin auch Angst und Scheu. Aber trotz dieser Angst soll der Dichter riskieren. Also Dichter zu sein ist schön und gleichzeitig schwer. Also Poesie verbindet Menschen, weil wenn wir Poesie lesen und uns irgendetwas gefehlt, was mit dem anderen gleich ist, dann erkennen wir auch, dass wir alle gleich sind.
Ja, aber diese Angst, es ist ja so, dass ich habe da keine Angst, wie wird jemand reagieren, weil ich erstmal für mich selber schreibe. Ja? Also die Angst kann auch ein Nichtdichter haben. Wenn ein Nichtdichterin oder ein Nichtdichter zu jemand sagt, ich liebe dich, dann muss er auch Angst haben, wie reagiert wird. Ja, das ist ja auch ganz unterschiedlich. Ich bin Dichter immer. Ich bin Dichter, wenn ich frühstücke. Ich bin Dichter, wenn ich schlafe. Das Dichtersein ist eine Seinsform. Das kannst du dir nicht aussuchen.
Споменахте думата страх. Аз смятам, че един поет не бива да се страхува от абсолютно нищо, защото преди всичко аз пиша за себе си. Не се страхувам как ще бъде възприето това, което пиша. Аз съм поет, когато закусвам, когато спя. Да бъдеш поет е форма на съществуване.
Да, всъщност Белослава мисля каза това. Поета не може да се сдържи, да не пуска тези
кърмата. Да, си до ангст, до страха поставих и въодушевлението, очакването, надеждата. Така да е, то е просто е, може би всички амплитудни усещания на човек си доставя, така да се каже, когато пише поезия. Но определено не трябва да се страхува. Страха, ако стане основен, така да се каже, усещане, чувство, не е... Няма да има поезия. Със сигурност тя ще спре.
Die Angst habe ich einfach neben den anderen Dingen erwähnt. Also dabei kommen auch Hoffnung, Erstaunung, Aufregung in Frage. Und die sind das Allerwichtigste. Also die Angst soll überwunden werden.
Ich glaube schon auch in dem Augenblick, und deshalb war die Arbeit so wichtig mit der Sprache, in dem Augenblick, wo ich etwas sage und ein Dichter sagt etwas, ja, in dem Augenblick benenne ich etwas und lüge es auch nicht um oder mache eine Unwahrheit daraus. Und in diesem Augenblick ist es Kraft, ist es Hoffnung, ist es Energie, ist es Vision. Es ist einfach ja, keine Furcht oder Angst vor dem, was kommen wird. Insofern ist es immer beides. Ja. Und das Gedicht, das ist ja das Schöne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich finde, das Gedicht, also mein Gedicht weiß immer mehr als ich.
Когато казвам нещо, аз съм искрен. В това отношение думите ми отразяват моите виждания, надеждата ми, въодушевлението ми. В крайна сметка това е, което се отразява в поезията. И знаете ли, смятам, че стихотворенията ми винаги знаят повече от мен самия.
Абсолютно съм съгласна.
Ние встъпихме в тази тема, така или иначе исках да ви попитам за процеса ви на писане. Господин Оливер, при вас вие много ясна сметка си давате за това какъв е. Не е нещо спонтанно, вдъхновение звише. Ще ни разкажете ли повече за това?
Also ich möchte Sie fragen, wie verläuft bei Ihnen der schöpferische Prozess? Also Sie sind dessen sehr bewusst, also es ist nichts Spontanes bei Ihnen, sondern sehr...
Arbeit.
Stark überlegt. Ja, wie verläuft das Ganze?
Also immer in vier Schritten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für den letzten Lyrikband. Das ist der hier. Es ist ja ein veritabler Band. An diesem Band habe ich 10 Jahre gearbeitet.
Ще ви дам пример. Фазите на процеса са 4. Примерът е с ето тази стихосбирка, която ми отне 10 години.
Also das heißt, es muss der erste Schritt ist, ich mache mir eine Notiz, es muss mich etwas berühren. Es muss mich etwas berühren. Vielleicht das Wort Angst beispielsweise. Dann mache ich eine Notiz.
На първо място си записвам. Записвам си конкретна дума, която нещо, което ме е впечатлило, което ме е докоснало. Да речем да вземем думата страх.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel hier aus Sofia. Gestern hat mir jemand erzählt, es gibt 5 Bergpässe, um nach Sofia zu kommen.
Ще ви дам един пример с София. Вчера някой ми разказа, че има 5 пъти, по които може да се стигне до София.
Dann habe ich gesagt, ach, das ist ein schöner Titel für ein Gedicht. 5 Bergpässe, um nach Sofia zu kommen.
Bergpässe?
Bergpässe.
Da. Извинете, 5 прохода, през които може да се стигне до София. И си казаха, това е чудесна идея за заглавие на стихотворение.
Dann habe ich aufgeschrieben, erster Bergpass, zweiter Bergpass, dritter Bergpass, vierter Bergpass, fünfter Bergpass.
Съответно си записах първи проход, втори, трети, четвърти, пети.
Und der erste Bergpass war für mich die kyrillischen Buchstaben. Ja.
И първият проход за мен беше славянската писменост.
So, und dann habe ich mehrere Gedanken gemacht. Der zweite Bergpass war für mich die osmanische Geschichte.
Втория проход за мен беше историята на Османското иго.
Der dritte Bergpass war für mich irgendwas anders. Dann schreibe ich das auf. Ich weiß nicht, ob das ein Gedicht wird.
И след това просто си записах нещо. Не знам дали ще се получи стихотворение.
Aber wenn ich jetzt nach Deutschland zurückkomme, kann sein, das hole ich raus und dann arbeite ich an diesen Bergpässen.
Но е възможно, когато се върна в Германия, да си намеря тази бележка и да направя стихотворение от нея.
Und dann ist das der zweite Schritt. Das nenne ich Notat.
След което следва втората стъпка по обстойното описване на първоначалната идея.
Und wenn mich in zwei Monaten, dann hole ich das vielleicht wieder raus. Ich habe viele Notate. Ich habe, mein Haus ist nur voller Notate. Ja.
Дома ми е пълен с такива бележки, навсякъде някой, например, се забравя.
Genau, dann hole ich so ein Notat, arbeite wieder daran, vielleicht in zwei Monaten. Und dann entsteht so etwas wie eine Verdichtung. Es wird dicht.
Да речем, минали са два месеца, след което случайно намирам някои от тези бележки и се стига до следващата фаза на процеса, именно компресирането, самото създаване.
Und dann kommt der entscheidende Schritt, das ist der letzte Schritt.
Следва решаващата стъпка, последната стъпка.
Vor dem ins Gedicht. Ja? Und das kann manchmal ein Jahr dauern, das kann zwei Jahre dauern, bis das fertig ist. Und dann entsteht manchmal ein Gedicht, also es sind vier Schritte hin ins Gedicht. Und ich glaube, mit Octavio Paz war ein mexikanischer Lyriker, Nobelpreisträger, ein großer Essayist. Er hat einmal Folgendes gesagt: Es gibt keine endgültige Version eines Gedichts, es gibt keine definitive Version eines Gedichts. Vielleicht, und jetzt kommt das Entscheidende, vielleicht ist jedes Gedicht der Entwurf eines Gedichts, das wir niemals schreiben werden.
И така, след като преминем третата фаза, стигаме до четвъртата, последна стъпка, а именно писането на самото стихотворение. Всъщност тази фаза може да отнеме понякога година, дори две. И както големия писател Октавио Пас и носител на Нобелова награда казва, може би никое стихотворение няма окончателна версия. Всяко едно стихотворение е чернова на нещо, което ще бъде написано в бъдеще.
Und in meinen Büchern, das ist das Letzte, in meinen Büchern finden Sie immer alles vier. Notizen, Notate, Verdichtungen und vielleicht drei, vier Gedichte.
В моите книги винаги ще откриете и четирите етапа от бележката през по-обстойното разписване до през компресията и в крайна сметка може би 3 или 4 стихотворения от този материал.
Белослава?
Това са страхотни съвети.
Мислиш ли върху това? Как
абсолютно, пиш? Да. Това, което Хосе каза, ако можех, щях да постъпвам всеки път по този начин. Моята професия е свързана много така с писане и с говорене и нали, аз съм журналист, работя в радио и съм така, теренен човек, ходи, правя репортажи, записвам събития и така нататък. И, понякога собственото ми време толкова много се свива в така, идеята нали, да покажа всичко, което смислено се случва в... Аз се занимавам с журналистика на културни теми и имам авторско предаване, в което си правя каквото искам и други, в които изпълнявам също така, да се каже, някакъв формат, нали, който трябва да бъде спазван. Но там, когато аз си правя моето предаване, общо взето се опитвам да събера абсолютно всичко, което ми се струва ценно. И е много, много трудно и неприятно, когато стихотворението изведнъж те спъне по пътя. И това, което казва той, е много важно. Винаги трябва да си, ако тук има изкушени, вярвам, че има изкушени в писането на поезия, но се надявам всички да сме читатели на поезия, това е най-важното. Аз ако спра да пиша поезия, това е абсолютно резонно и има смисъл от това, но винаги ще остана читател на поезия. Та винаги трябва човек да си направи бележката за това, което го е хванало, това, което го е спряло, това, което го е откъснало от тази реалност, която обитава в този момент. Защото стихотворението изтича. То просто моментно те, поне при мен е така, и после вече, колкото и да съм се опитвала да го наподобя, да върна този момент, не работи това нещо. После, ако, както казва, той си го записал, може евентуално, нали, да се върнеш към него и да го доработиш, доразвиеш. То се получава като някакво коренище. То не е сигурно дали изобщо ще стане така, както е било замислено. Но все пак си дал шанс, нали, на стихотворението. Силвия Чолева казва, има едно стихотворение. Стихотворението е лукс. Да, Станислава, ти предай така най-общо това, което казах. Нали, за българските тук слушатели, много е сложно и за това, както той каза, в няколко стъпки е окей, но когато ежедневието ти е по-различно, става по-сложно.
Ich bin selber Journalistin. Ich habe einige Rundfunksendungen. Ich mache oft Reportagen und die Zeit reicht einfach nie aus. Deswegen sind Notizen sehr wichtig. Also damit man die Idee festhalten kann. Ansonsten Gedichte verfliegen sozusagen. Und diese Notizen sind ein Rohstoff. Also sind die Wurzeln. Also die zu denen man dann nachher zurückkommen kann. Im Allgemeinen.
Ich vergesse ja immer wieder alles. Ja. Also am schlimmsten ist, wenn man am Auto fährt.
Ja.
Und dann kommt irgendein Wort.
Oder im Badezimmer.
Ich halte irgendwo, parke irgendwo, dann suchst du einen Kugelschreiber oder irgendwas und weg ist es.
Ja.
Най-лошо е, когато шофирам, хрумва ми някоя дума, търся из джобовете си химикалка, за да я запиша, но докато съм паркирал, тя вече е изчезнала.
А как започнахте? Да, приятно.
А как започнахте? Вие, Хосе, започнахте да ни разказвате за това, че сте израснали в семейство испанско, преселило се в Германия. Как повлия това на вас да станете поет, който пише на немски?
Und wie haben Sie eigentlich angefangen? Sie haben selber gesagt, Sie haben in zwei Sprachen von klein auf aufgewachsen. Wie haben Sie eigentlich angefangen, auf Deutsch zu schreiben?
Also ich komme vom Hören und ich habe natürlich, meine erste Sprache war die spanische Sprache, aber nicht mal die spanische Sprache, sondern die andalusische. Das ist ja keine Sprache, das ist eine Seinsform, ein Existenzialismus. Und dann das zweite war Alemannisch, das war ein Dialekt auf der Straße. Und dann die ersten zwei Fremdsprachen waren Hochdeutsch oder Schriftdeutsch und Kastilisch, Castellano. Ja. Und ich habe einfach mit all den Brocken, die ich hatte, habe ich angefangen, mir Notizen zu machen.
На първо място, езикът, който говорих, не беше испански, а андалузки. Той е абсолютно автономна форма на съществуване. От друга страна пък беше алеманския диалект. И така започнах абсолютно всичко да си записвам, което ми хрумваше.
Und viel geschah über die Lieder. Ja, also ich habe dann zum Beispiel ein altes alemannisches Lied, das ging dann so und habe gedacht, ach, irgendwie muss ich das zusammenbringen. Das ging dann so, zum Beispiel auf alemannisch, in Mur. Das Stübele, da Gordem, in Mur das Stübele, da Gordem, libre como el aire, libre como el viento, der Wind seit Wort, der Wind liegt ja nicht. Und so sind diese Sprachen einfach zusammengekommen.
Започнах да слушам песни. Песента, която господин Оливер изпя, е стара алеманска песен. Част от текста беше изпят на алемански диалект, друга част на андалузки. И всъщност така се е стигнало до сливането на двата езика.
Четох някъде, казвате, че сте писали, когато не разбирате нещо.
Sie haben sich Dinge notiert, die Sie nicht verstehen. Stimmt das?
Immer. Ich schreibe nur über das, was ich nicht verstehe.
Винаги си записвам това, което не разбирам.
Wenn ich etwas verstehe, mache ich was anderes.
Ако разбирах, ще я да правя нещо.
Wenn jemand auf der Straße ist und hat Hunger, dann gebe ich ihm Brot, dann schreibe ich nicht darüber. Ja? Aber ich schreibe darüber, weshalb es den Hunger gibt.
ако срещна бездомник на улицата и му дам парче хляб, ще напиша стихотворение за това, но също така пише и за това, защо съществува глада.
Да, това е разликата. Може би сега дойде момента да прочетем нещо.
Es ist an die Zeit, etwas vorzulesen.
Oder?
Also, zuerst vielleicht Sie.
Ja, bitte.
Also vielleicht fangen wir an mit dem 1934. Das ist ein Gedicht, das ist sehr lang. Wir machen nur einen Ausschnitt davon. Vielleicht können Sie das einfach übersetzen.
Ще прочета едно стихотворение, което е доста дълго. Ще ви прочета само отказ от него.
Der Titel ist 1934.
Заглавието е 1934.
1934 ist das Geburtsjahr meines Vaters.
Това е годината, в която е роден баща ми.
Und mein Vater ist geboren 2 Jahre vor dem spanischen Bürgerkrieg.
Баща ми е роден 2 години преди гражданската война в Испания.
Und für mich ist Bürgerkrieg, das Wort Bürgerkrieg, jetzt komme ich wieder auf die Worte, für mich ist Bürgerkrieg nicht das richtige Wort. Für mich ist das richtige Wort Bruderkrieg. Bürgerkrieg, die Citoyen, die Bürger, es heißt ja Bürgerkrieg, Civil War. Ja? Das ist aber nicht das Richtige für mich, sondern es ist für mich eher Bruderkrieg.
За мен, връщаме се отново на конкретната дума, за мен думата гражданска война не е правилна. По-скоро гражданска война трябва да се нарича братска война.
Der eine Großvater von mir, der Vater meiner Mutter, war 7 Jahre im Gefängnis unter Franco.
Бащата на майка ми, т.е. дядо ми по майчина линия, е бил 7 години в затвора по време на режима на Франко.
Und der andere Großvater, der war Militär von Franco.
Другият ми дядо пък е бил военен в войските на Франко.
So, und damit ist alles erklärt, die ganze Familiengeschichte. Bruder gegen Bruder beispielsweise.
И това обяснява цялата история на моето семейство, брат срещу брат, например.
Mein Großvater, der bei Franco war, hat den eigenen Bruder gesucht, weil er in der kommunistischen Partei war.
Дядо ми, който е бил военен във войските на Франко, е търсил брат си, тъй като той пък е бил комунист.
Aber mein Großonkel, der Bruder meines Großvaters, war schon in Frankreich im Exil.
Bruder ihres Großvaters. Bitte? Der Bruder ihres Großvaters.
Ja, ja.
Братът на дядо ми пък е бил изгнанник по това време.
Mein Großvater hat seine Eltern gefragt, wo ist mein Bruder?
Дядо ми е питал родителите си, къде е брат ми?
Die wussten es nicht.
И те не са знали.
Und dann wurden sie erschossen.
След което са били разстреляни.
Das ist Bruderkrieg und Bürgerkrieg.
Ето това е братска война и гражданска.
Und mein Vater war 2 Jahre alt.
По това време баща ми е бил 2 годишен.
Und das ist dieses lange Gedicht 1934.
Ето това всъщност коментирам в стихотворението 1934.
Und es beginnt mit einem Lied von Federico García Lorca und geht in den Rhythmus des Textes. Von Federico García Lorca. Das ist ein andalusischer Dichter, Lorca.
Стихотворението започва с текста на песента по стихотворение на Лорка.
Das Lied.
Песента.
Ja, genau. Das Wiegenlied. Also ich fange an, kurz zu singen und ich lese dann ein bisschen und dann können Sie den Anfang lesen, auf Bulgarisch, und ich singe dann nochmal rein. Ja. Aber ich muss stehen, das geht nicht. Das
ja,
geht
nicht. Ich auch, normalerweise.
Ja? Das geht nicht an.
Mhm.
Ja.
Okay.
Genau. Machen wir das so.
Okay.
Also Weltpremiere hier auf diese Form. Este galapaguito no tiene mar, apa, apa, no tiene mar, sí, no tiene mar, no, oh, 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 tiene mar, Lo parió una gitana, lo echó a la calle. Ah, ah,
la calle si lo esce la calle no lo esce la calle lo pare una gitana lo esce la calle lo esce la calle sì lo esce la calle no lo esce la calle
»1934. Ich stelle mir vor Andalusien, das Landesinnere und küstennah. An den Rändern des Innere des Südens, Peninsula Iberica, hatten wir gelernt und nachgesagt. Und steil ansteigend unsere Fantasie geplündert, die Monte de Malaga ankunftssicher erreichbar, mit dem Aug von Weitem schon herkunftsverbürgt, Höhenzug um Höhenzug, Berggeheimer in Strandnähe, Nordafrika, im Überschaubaren der Geografie.
Представям си Андалусия, вътрешността и крайбрежието. По периферията, в сърцето на юга, Пенинсула Иберика, учихме и повтаряхме. И изкачвайки се по стремнината нагоре, изчерпвахме фантазията си. Монтес де Малага, приветливата, достъпна с очи, още отдалеч, с гарантиран происход. Хребет подир хребет, навътре в планинските тайни, зад плажната ивица Северна Африка, географски обозрима.
Ich stelle mir vor, im Hinterland der Costa eine Behausung, erdgebunden. Nicht Haus oder Hütte, sondern Obdach. Unter dem Tageszeitenleben und Nacht notdürftiges, dem Leibgeding ähnlich, nur provisorisch eigen, verdingter Unterschlupf, eine Casita Mata, die weibliche Unterkunft einer Behausung, das weiblich aus Lehmziegel und Stroh, geduldete Schoßwärme, einem wenigen, einem winzigen des Teilbaren, wärmender Hort, Hogar.
Представям си в просторите на Коста обител, сраснала с земята. Не каштурка или хижа, а покрив над главата, под който се нижат дните и нощите. Сиромашки дом, подобен на хралупа. Подходящ само за временно ползване. Нает под слон. Една касита мата. Женското в закрилата на една обител. Женското от кирпич и от слама. Топлината на търпеливия скут. Едно малко миниатюрно, споделено, горещо бижу. Огар.
Ich vermeide das Wort Elend, weil das Kärgliche im Land zu Flüchtigen doch vertrauter scheint als das Nomadenleben der Nichtsesshaften und stelle mir vor ein Tal, Felder, Meer, das Meer in Feldwellen verlängernd und nachahmend in este campo, estuvo el mar, auf diesem Feld, in diesem Feld war das Meer, dieses Feld war Meer, schreibt Miguel Hernández. Ein Felder, Meer also, nur stiller, stillere See und inmitten der Äcker verstreutes Anleben gegen den Hunger.
Избягвам думата мизерия, защото оскъдицата на местообитанието изглежда много по-позната, отколкото номадството на неоседналите, и си представям долина, поля, море, ширещото се и наподобяващо полските лази море. En este campo estuvo el mar. На това поле, в това поле беше морето. Това поле бе море, пише Мигел Ернандес. Море от поля, само че по-тихо, притихнало море сред насредни вята, разпръснати кълнове живот срещу глада.
Ich stelle mir vor Trockenerde, Taglohn und schwere Nachtluft, sämiger als die vom Tag ausgelegte Nachtluft, vom Olivendunkel her, dazwischen, die in den Höhlen hausen, Landbehausungen, die Haushöhlen sind, ein behaustes, vielleicht mit Patio, Patio Andalus, Innenhof und Bleibe, ins Freiere der Gedanken, der in den meisten Casitas Kosewort zur Herausforderung führt, zur aufgemauerten Feuerstelle, ans Feuer, Herdfeuer, das nicht immer brennen wollte.
Представям си суха земя, надница и тежък задух през нощите, по-лепкав отколкото дневният, нощен задух от маслинената тъмнина, между тях обитаеми леговища, землянки, превърнати в домашни леговища, една първа обител, може би с патио, патио Андалус, вътрешен двор и заслон под откритото небе на свободната мисъл, стигащ повечето каситас, израз на умиление, до дързост, до зидано огнище, до огън, жарава, която не винаги се разгаря.
Dort sehe ich beiläufig eine Salzvase, amphorenförmig, sonnengelb, mit grün angedeuteten Blätterblüten, Pinselmuster, ein Grün andeuten, ein Gefäß aus Ton, mehrere Töpfe aus Blech, die an Nägeln hängen, grau-weiß gesprenkelte Pfannen, Näpfe und Ojas. Eine davon scheint emailliert zu sein, mit leicht abgesplitterten Haltegriffen und Rostspuren, die nur sichtbar werden nach dem schütteren Mahl oder davor. Ich sehe ein Zopf Knoblauch an der Wand, über dem Tisch und fast aufgebraucht, ein Kruzifix oder eine Christusfigur, ein Madonnenbild, zwei Stühle, Binsen geflochten, rechts vom Feuerplatz, ein Mortero am Stößel, Reste von Zwiebeln und Zeit.
Tam widzę, mimochodem poczty, stołna vaza z formata na amfora, слънчево-жълта, с шарки от напъпили в зелено клонки, с почти зелени фрагменти, глинена посуда, множество метални тенджери, окачени на гвозди, сиво-бяло опръскани тигани, паници и ояс. Една от тях изглежда емайлирана, с леко натрошени дръжки и ръждиви петна по нея. Забележи ми само след жалките гущавки или преди това. Виждам сплит чесън на стената. Над масата, почти свършила, разпятие или фигурата на Христос, изображение на Мадоната, два плетени стола. В дясно от огнището едно мортеро. По чукалото на хаванчето остатъци от лук и време.
Und dann geht das Gedicht so weiter, also über 4-5 Seiten, bis es zu diesem Schuss kommt und die zwei ermordet werden. Und dann versuche ich zu begreifen, ich zu begreifen, was bedeutet dieser Tod.
Стихотворението продължава и по-нататък, още около 4-5 страници, като накрая и двамата биват убити. Всъщност това, което се опитвам да разбера самият аз, е защо биват убити.
Und dann komme ich wieder in das Lied zurück und dann ist das so ein Teil, ein Gedicht beispielsweise.
След което отново песента, като част от друго стихотворение, например.
Das war ein Eindruck.
Така, след поезия много трудно се говори. Това е изпитано многократно. В предаването, което аз съм работила като така, репортер и артефир, то е за изкуство и култура и всеки ден срещаме слушателите, моите колеги продължават по програма Христо Ботев и когато имаме до себе си поет, който чете или рецитира и после общо взето винаги следва музика, защото ние изживяваме всичко, което, което сме чули. Поезията за нас е нашия свят, в който сме решили, че ще и работим, което е много трудно.
Also es ist sehr schwierig, irgendwas zu sagen, nachdem man Poesie gelesen bzw. vorgelesen hat. Also Poesie soll man erleben, spüren und deswegen zum Beispiel in meiner Sendung, immer wenn ein Dichter irgendetwas vorliest, dann folgt Musik. Also es fällt uns allen schwierig zu sprechen.
Ja, es gibt so diese wunderbare, es gibt eine große deutsche Dichterin, Hilde Domin. Hilde Domin hat einmal gesagt, das Geheimnis eines Gedichts ist zwischen Wort und Nicht-Wort.
Лили Домин, голяма немска поетеса, казва, че тайната на всяко стихотворение е между думата и не думата.
Und ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn ich ein Gedicht habe, dann ist das Schwarze das Wort und das Weiße ist das Nicht-Wort.
Аз винаги съм си го представил нещо като бялото на листа е не думата, съответно черното е думата.
Und genau diese Stille braucht dann, oder diesen Raum braucht ein Gedicht, nachdem man es gehört hat.
И точно тази тишина, която споменахте, се нуждае едно стихотворение, пространство, след като е прочетено.
Деослава, наскоро прочетох от вас някъде, в някои от сайтовете, които пишете така интересно, нещо много вълнуващо за мен поне, че учени са доказали, открили чрез изследване, че сме напълно различна личност на 14 и на 77. Това обнадеждава ви, плаши ви.
Ich habe was Interessantes vorgelesen auf einer der Webseiten, wo Sie selber schreiben, dass Wissenschaftler eben festgestellt haben, dass man mit 14 und 77 Jahren eine ganz unterschiedliche Person ist. Stimmt das? Und ist das wirklich wahr?
Ja. Questo è un articolo, sozusagen, un risultato. Разбира се, тези английски, мисля, че беше английско изследването, аз работя винаги така, много обичам да се задълбавам, когато разискам, понеже аз и пиша въпросните сайтове. Бяха направили едно много сложно и дългосрочно изследване с въпросните деца, които са били на 14 години, са попълвали едни въпросници, които са ги определяли по 4-5 психопрофила, които съществуват и са установени и нали, ги слагат ги в една кутия, образно казано, и в последствие на 74 се оказва, тези, които са се съгласили, разбира се, да извървят целият този път, че те са съвършено други личности, т.е. в двата полюса, което е едно от най-обнадеждаващите неща, които прочетох тук в последно време. Това толкова ме така, просто ме зарадва и то звучи, разбира се, така като го кажем сега и на хората, които са тук, те ще кажат, ама разбира се, че е така. Естествено, че на 14 години и на 74 сме различни. Когато го видиш с такъв дългосрочен труд, процес, едни учени, които са се мъчили със всички сили да докажат тази истина, която нали, седи вътре в нас, е най-малкото забавно и така жизноутвърждаващо. Казвам го с много с ирония, нали? Надявам се, разбирам.
Also die Untersuchung, die ich erwähnt habe, wurde von britischen Wissenschaftlern durchgeführt. Es ist eine langfristige, komplizierte Untersuchung. Da wurden Kindern Fragebogen verteilt. Sie wurden nach 4 oder 5 Psychoprofile verteilt. Sie sollten Fragen beantworten und dann in einem Kasten diese Fragebogen sammeln. Und diesen Menschen, also als Erwachsene, dann viele Jahre später wurden dieselben Fragebogen verteilt und das waren die ganz unterschiedlichsten Meinungen, Einstellungen. Also sie waren ganz andere Persönlichkeiten. Ja, sie würden ja sagen, das ist ja selbstverständlich, aber also diese ganze Geschichte und diese Untersuchung gibt mir Hoffnung. So was Ähnliches ist auch die Aufgabe der Poesie.
Ich glaube schon, dass das dass die Struktur des Menschen da ist, ja. Und dass die Struktur des Menschen auch nicht veränderbar ist, ja. Und dass jeder seine eigene Struktur hat. Und dass ich einfach auf diese Struktur anders reagiere, wenn ich 7 Jahre alt bin, anders, wenn ich 14 Jahre alt bin und anders, wenn ich 74 Jahre alt bin. Aber vielleicht der Blick, dass ich auf etwas schauen kann, was mich berührt, wird dieselbe Intensität haben mit 7, mit 14, mit 25 und mit 74, daran glaube ich schon.
Смятам, че вътрешното устройство, вътрешната структура на всеки един човек е една и съща и когато е на 14, и когато е на 70 години. Променя се обаче погледа, с който гледаме нещата, но интензивността, с която те ни докосват, остава една и съща на години.
А какво наследяваме според вас и то как се проличава в поезията?
Ich gebe noch ein Beispiel. Also meine Mutter hat mir als ich 7 Jahre alt war, schon gesagt, Hijo mio no te entiendo, mein Sohn, ich verstehe dich nicht. Und dann hat meine Mutter zu mir mit 14 Jahren auch wieder gesagt, mein Sohn, ich verstehe dich nicht. Und heute sagt sie das auch noch, mein Sohn, ich verstehe dich nicht. Ja. Das ist gleich geblieben.
Ja.
Просто пример, когато бях на 7 години, майка ми казваше, синко, не те разбирам. След което на 14 години отново ми казваше, не те разбирам. До ден днешен ми казва, че не ме разбира.
С майките така.
Какво наследяваме и дали то се отразява в поезията?
Was vererben wir? Und,
was vererben wir?
Was, ja, und wie spielt sich das in der Poesie wieder?
Това в контекста на константното ядро на личността, това, което се променя.
im Kontext dieser konstanten Innenstruktur des Menschen und was sich ändert.
Also ich hoffe, dass ich das vererben kann, was ich, woran ich geglaubt habe, auch wenn es ganz anders sein wird, nämlich die Hoffnung und dass ich verantwortlich bin für das, was ich tue. Mehr möchte ich nicht vererben. Einfach nur, dass ich verantwortlich bin für das, was ich tue.
Смятам, че най-важното, което съм наследил, са надеждата и отговорността за всичко, което правя. Всъщност, отговорността е най-важното.
Дослава, във вашата поезия това струва ми се тема.
Да, аз между другото и сега се записвам целият този разговор, защото, дали, както ви казах, моята работа като радиожурналист винаги е така. Искам всичкото това нещо да стигне и до повече хора и да станат част от този поетичен разговор. Да, аз вярвам, че носим и унаследяваме абсолютно всичко, което е назад във времето, т.е. от нашите близки. Когато, разбира се, искаме да го направим някакъв вид манифест, е много сложно и трудно, защото хората, които са около нас, може би не искат и може би това е някакси, нали, един много сложен вид комуникация, негласна. Аз, да речем, съм от род на македонци, от Егейска Македония, които са бягали от Кукуш и са дошли в Гевгелинския квартал с две вилици и две лъжици. Това също съм го писала в тези текстове, на които ти си попадала. И това е моя прадядо, който в неговата къща са се събирали хората, които са искали да противостоят на всичко, което се е случвало и да се борят. Но в един момент те вече са бягали за живота си. Неговата съпруга попада в затвора заради неговата дейност. Първото дете на рода, така го наричам и в едно стихотворение, въпреки че, нали, е родено мъртво, родено в затвор в Цариград. И сега от това нещо как да не направя поезия? Нали, това е един разговор, който няма как.
Also, die Frage war, ist das ein Thema auch in Ihrer Poesie, Baluslava? Und die Antwort, also wir vererben die Vergangenheit unserer Eltern. Und wenn man das zu manifestieren versucht, dann ist das kompliziert, weil das auch die anderen beurteilen. Es sind eine sehr komplexe Art der Kommunikation. Meine Urgroßeltern zum Beispiel sind Flüchtlinge aus Ägäischen Mazedonien und genau aus Kukusch. Sie haben zunächst einmal Widerstand geleistet und dann einfach geflohen, um ihr Leben zu retten. Meine Urgroßmutter war im Gefängnis und das erste Kind wurde da geboren und ist also bei der Geburt gestorben. Und das ist die Treibkraft meiner Poesie.
Може би е време да чуем нещо от Белослава.
Да, добре. Ами, аз ще прочета от последната ми книга нещо кратко. Може би ще го направя така, както стихотворение, което харесваш ти, защото аз към поезията си, след като съм я написала, почти нямам никакво отношение. В смисъл, че тя е там и аз просто на всичките гледам по един и същи начин. Момент само да го намеря. Да, точно така.
Дете.
Да. Дете. Майка ми не е от тук. Разбрах го по трудния начин. Не през съобщение, документ или птица, а през кръвта. Резус фактор отрицателен. Утра прозирната и светла кожа. Малките сини очи в двата края на лунното лице. Липсата на протеин в тях. Розовите вени, които никога не изпъкваха. Спомням си как сестрата удреше ръката и крещеше. Това не е нормално. Как се върти тази кръв? Спомням си още как и ставаше лошо, щом се приближавахме към щастието. Повръщаше плазма и мечтаеше да се върне обратно назад. Забравяше обаче на къде е небето, нагоре или надолу. Объркваше се, но не протягаше ръце напред. На този свят има 15% като нея. Ще трябва да приема, че това са нейните истински близки. бледолики с сини сърца.
Also leider ist auch nur auf Bulgarisch. Ja, es ist lieber mein Wort.
Да, Белослава каза, че е трудно да се говори след поезия, затова аз рязко ще сменя темата към нещо много земно, конкретно и важно. Хосе, вие от 22 години организирате литературен фестивал в родния си Хаусах. Това само по себе си е тема за цял разговор.
Also Sie haben vor 22 Jahren ein Literaturfestival in Ihrer Heimatstadt ins Leben gerufen und das ist an sich ein Thema eines Gesprächs.
Für ein ganzes Gespräch.
Ja, also vielleicht ein Satz vorweg. Wenn man in einem kleinen Ort ist oder in einem kleinen Land, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder wegzugehen oder alles zu gründen, was einem fehlt.
Когато човек е роден и живее на малко място, има две възможности. Или да избяга, или да създаде всичко, от което се нуждае там, на това място.
Und mir hat die Literatur gefehlt im Schwarzwald.
Това, което ми липсваше в Schwarzwald, беше литературата.
Und dann habe ich einfach ein Festival gegründet.
И просто основах литературен фестивал.
Und es fing mit 3 Dichtern an und 13 Personen, die zugehört haben.
Започнахме с едва трима поети и 13 души публика.
Und dieses Jahr hatten wir nach 22 Jahren, der Ort ist nicht groß, der hat 5600 Einwohner.
Мой роден град не е голям, жителите са 5-6 хиляди, но ето, че тази година празнуваме 22-то издание на този фестивал.
Genau. Und dieses Jahr hatten wir über 80 Dichter zu Gast und über 5000 Besucher.
И тази година имахме 80 поети, които участваха и над 5000 души публика.
Und dann noch 2500 Schüler involviert zusätzlich, 66 Schulklassen aus der ganzen Region.
2500 ученици от най-различни региони от околността също присъстваха.
Und das Schöne für mich ist es, dass anderthalb Generationen jetzt herangewachsen sind mit Literatur.
Най-хубавото за мен е, че по този начин няколко поколения са отраснали с литературата.
Also ich glaube, Hausach ist der einzige Ort der Welt, wo man niemandem erklären muss, was Poesie ist.
Смятам, че Хаузах е единственото място на света, където изобщо не трябва да се обяснява на никого какво представлява поезията.
Genau, das ist schön.
Да. Затова ли колкото и да пътувате, се връщате винаги там?
Vielleicht deswegen kommen Sie immer nach Hausach zurück,
ja,
selbst wenn Sie ich
lebe dort.
Viel reisen.
Ja, ja, ich reise viel, aber ich brauche diesen kleinen Ort, ich brauche den Wald, ich brauche die Ruhe, um zu schreiben.
Винаги се връщам там, защото имам нужда от това място, имам нужда от гората, тишината, от спокойствието, от възможността да пиша.
Also ich habe in Istanbul gelebt, ja, ein halbes Jahr, das ist ja ein Teaser oder ein Trailer von einem Kinofilm, der nächstes Jahr in die deutschen Kinos kommt, ein poetischer Dokumentarspielfilm.
Живял съм в Истанбул в продължение на половин година. Частите от филма, който видяхте в началото, ще излезе следващата година.
Ich habe in Kairo gelebt, 22 Millionen Einwohner.
Живял съм в Кайро, Grad ist das Wien, weiß ich immer.
Ich habe in Lima über 10 Jahre mit Straßenkindern in den Slums gearbeitet, 14 Millionen Einwohner.
Работил съм в Лима в продължение на 10 години.
Mexico City. Mich hat es immer beschäftigt, immer fasziniert, wie funktioniert so eine große Stadt noch.
Винаги съм се впечатлявал от това как изобщо функционира един такъв голям град.
Und was sind die Themen, die jemand in Kairo interessieren, in Mexiko, in Berlin, aber auch in Hausach.
Какви са темите, които вълнуват хората в Кайро, в Мексико, в Берлин, в Хаузах?
Zum Beispiel die Liebe.
Например, любовта.
Und dann habe ich mich halt gefragt, was ist der Unterschied zwischen dem Wort Liebe in Kairo und dem Wort Liebe in Hausach?
След което си зададох въпроса каква е разликата между думата любов в Кайро и думата любов в Хаузах.
Und dann finde ich eine glückliche Liebe in Hausach und ich finde eine glückliche Liebe in Mexico City.
Мога да намеря щастлива споделена любов и в Хаузах и в Мексико Сити.
Und ich finde eine unglückliche Liebe in Hausach und ich finde eine unglückliche Liebe in Mexico City.
съответно и на двете места любовта да бъде нещастна, несподелена.
Und ich finde Einsamkeit in Hauser und ich finde Einsamkeit in Mexico City.
Съответно мога да съм самотен и в Кайро, и в Хаузах, и в Мексико Сити.
Und das sind die Themen, die mich interessieren. Also wo, was bewegt die Menschen? Ich sage, wenn ich mit jemand spreche, habe ich die ganze Welt vor mir. Ein Einzelner. Wenn ich mit jemand spreche, habe ich die ganze Welt vor mir. Alles. Ich habe die Liebe, ich habe die Angst, ich habe die Hoffnung, ich habe die Freude, ich habe die Sehnsucht, ich habe die Träume. Alles.
И точно това са темите, които ме вълнуват. Каква е движещата сила? Когато говоря с някого, един единствен човек стои пред мен и аз виждам целия свят пред очите си. Страховете, надеждите, ревността, обичта, любовта.
Und das kann mir in der Metro passieren, dass mir das begegnet, und das kann mir im Bus, und das kann mir auf dem Feld, und das kann mir überall ist das möglich, ja. Und ich glaube, ein Dichter, der begegnet dem überall, und deshalb sage ich immer, es ist egal, wo ich bin.
Затова казвам, че е безразлично къде се намирам, дали съм в метрото, в автобуса, на улицата. Това, което споменах вече, се среща навсякъде.
Wenn kein Krieg ist.
И когато живеем в мир.
Да, важно. Не зная дали да започваме тази тема в края на нашия разговор. Толкова много неща останаха неизговорени.
Така е също много ценно. Нали си говорихме за белите
полета,
които също трябва да присъстват в поезията и в говоренето за поезия.
И все пак, накрая не мога да не питам две думи. Литература и политика. Как се отнасят?
Also am Ende sollen wir vielleicht dieses Thema nicht ansprechen, aber ich stelle doch die Frage, wie bezieht sich Literatur auf Politik? Also wie beziehen sich zueinander?
Also ich als Dichter möchte die Sprache, diese wunderbare deutsche Sprache und diese wunderbare spanische Sprache nicht den Politikern überlassen. Punkt.
Аз като поет не желая да давам този прекрасен немски или испански език на политиците. Точка.
Точка.
И аз се присъединявам абсолютно. С нашия хубав български език.
Нашия хубав български език.
Да, с нашата. Да, допълнението е ясно.
Много ви благодаря. Наистина останаха неизговорени доста неща. Времето ни свършва. Това беше нашата първа Индиго среща. Надявам се, че...
Да.
Ja, und danke schön.
Ja, applaudissements.